Direkt aus Europa Nummer 473, Seite B.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Und darin machen sich Susanne Billig und Petra Geist auf Spurensuche. Einsamkeit.
Allein sein kann angenehm sein, sogar bewusst gewählt werden. Doch wenn es wehtut und quält, wenn es den Brustkorb einschnürt, manchmal mitten unter Menschen, dann ist es Einsamkeit.
Manchmal hat sie auch was Peinliches, wenn du nämlich in der großen Gruppe stehst und du stehst da so ganz alleine. Alle anderen sind irgendwie in Gemeinschaft, lachen und ich sitze da. Und dann habe ich eher das Gefühl, mich zunehmend unbehaglicher zu fühlen.
Das erzählt Hedi Gerstung, die in einem Kinderheim unter dem grausamen Kuratel katholischer Nonnen aufwuchs. Zwei Grundformen der Einsamkeit unterscheidet die Psychologie. Ein emotional einsamer Mensch kann selbst einer geliebten Person nicht mehr nah sein. Das erlebte die Krankenschwester Marianne Osten, als ihr Mann sie plötzlich verließ.
Ich habe mich dann in die Arbeit gestürzt, viel Nachtdienste gemacht in der Zeit, bewusst auch, weil ich gedacht habe, ich halte die Nächte nicht aus. Das war ganz schwierig, dass ich halt wusste, mein Mann ist bei dieser anderen und das war auch so eine permanente Dauertraurigkeit irgendwie. Man zieht sich ja, oder ich habe mich ja dann zurückgezogen. Ja, und ich wollte die anderen halt auch nicht nerven, ne? Die anderen Leute. Also.
Soziale Einsamkeit nennt man das schmerzliche Gefühl, nicht dazu zu gehören, als stünde man hinter einer unsichtbaren Wand. Offenbar reagieren Menschen umso stärker, je mehr ihre Gesellschaft auf Gemeinschaft ausgerichtet ist. In Spanien sind alte Leute schneller einsam als in Schweden. In den USA junge Menschen ohne Liebesbeziehung schneller als in Korea. Nicht die reale soziale Isolation zählt, sondern das subjektive Gefühl, dass vertraute, innige Beziehungen fehlen. Der Soziologe Janosch Schobin, Dozent an der Universität Kassel.
In Deutschland sind das so ungefähr 5% der Leute, die sich häufig einsam fühlen und die meiste Zeit einsam gefühlt haben in den letzten Wochen. In Russland sind das ungefähr 3-mal so viele, ungefähr 15%.
Männer leiden deutlich häufiger als Frauen, obwohl sie an ihr soziales Leben viel geringere Ansprüche stellen, weder ein großes Freundschaftsnetz brauchen, noch häufig Gefühle austauschen möchten. Ihnen ist vor allem wichtig eine Partnerin.
Wenn was in der Partnerschaft beispielsweise passiert, wie jetzt eine Verwitwung, Frauen erholen sich da viel schneller. Und das liegt einfach daran, dass die viel größeres Netzwerk haben. Bei Männern ist es so, die hängen sehr stark von ihrer Partnerin ab. Und wenn die dann nicht mehr da ist, dann leiden Männer ganz extrem, weil sie einfach nicht so ein großes Netzwerk haben und dann darüber das kompensieren können.
Sonja Lipke, Professorin für Gesundheitspsychologie an der Jakobs-Universität Bremen. Lebenspartner bieten einen Schutz, aber keine Garantie. Ein großer Teil der einsamen Menschen in den USA, sind es 80%, leben in einer Beziehung. Und die Alten? Sie passen sich von der Tendenz her ihrer Lebenssituation erstaunlich flexibel an, schrauben Ansprüche nach unten und versuchen zu genießen, was ihnen vergönnt ist. Es sind die 40- bis 49-Jährigen, die heute am häufigsten mit Einsamkeit kämpfen. Es gibt eine weitere Gruppe, für die Einsamkeit ein schwerwiegendes Problem sein kann. Kinder. Das erlebte auch der freie Fernsehredakteur Klaus Purkert, dessen Mutter depressiv war.
Das war so mit 3, 4 Jahren. Die einzige Bezugsperson war damals meine Mutter. Mein Vater war den ganzen Tag bei der Arbeit. Und deswegen kann ich mich erinnern, dass ich da wirklich tagelang allein in meinem Zimmer gesessen habe. Ich habe mich da sehr in meine Fantasie geflüchtet. Ich habe dann irgendwie mit Stofftieren gespielt und ich kann mich auch erinnern, dass ich damals schon gedacht habe, ich kann bald in die Schule gehen und das hat mich immer so fasziniert, dass ich da bald irgendwann bin.
Erst im Grundschulalter können Kinder ihre Einsamkeit bewusst reflektieren und zu ihrem eigenen Verhalten in Beziehung setzen. Wenn Kinder sich als Verlierer im Statusgerangel wiederfinden, wie es längst auch den Kindergarten erreicht hat, wenn sie keine Aufgabe im Fußball- oder Theaterspiel erhalten, ähnelt ihre Ursachenanalyse der von Erwachsenen. Soziale Erfolge nehmen sie als Zufall wahr. Misserfolge schreiben sie sich selbst zu. Ich bin langweilig, hässlich und dumm. In Wirklichkeit fällt vor allem schüchternen oder aggressiven Kindern der Zugang zu Gleichaltrigen schwer. Große Kindergruppen, die ohne Aufsicht frei in den Straßen spielen, ein Bild aus vergangenen Zeiten. Heute fehlen oft Geschwister und Nachbarskinder und viele Eltern lassen ihren Nachwuchs nicht mehr allein aus dem Haus. Kinderpsychologen sprechen von einer Verinselung. Sämtliche Aktivitäten werden von Erwachsenen geplant und gesteuert. Eine davon unabhängige, in Kinderhand liegende Erlebenswelt gibt es kaum noch. Auch ein zu viel an Aktivitäten kann zur Vereinzelung führen. Wie vertragen wir uns nach einem Streit? Was fangen wir miteinander an, wenn uns langweilig ist? Kinder brauchen Zeit, das zu erleben und auszuprobieren, und können es nicht, wenn Eltern ein Unterhaltungsprogramm rund um die Uhr organisieren. Ein Kind muss Selbstwirksamkeit spüren, aus eigener Kraft und mit eigenen Ideen Freundschaft und Gemeinschaft zum Laufen bringen. Jugendliche Einsamkeit hat einen wichtigen entwicklungspsychologischen Sinn. Der emotionale Bezugspunkt der Eltern muss wegbrechen, damit ein junger Mensch sich von zu Hause löst und seine wichtigsten Beziehungen nun außerhalb des Elternhauses sucht. Was die Internetnutzung angeht, zeigte 2015 eine Studie der Klinik für psychosomatische Medizin in Mainz, wo der gesunde Mittelweg liegen mag. Jugendliche, die mehr als 6 Stunden, also mit Suchtcharakter, täglich online sind, haben es schwerer, Beziehungen zu Gleichaltrigen aufzubauen. Sie kommunizieren weniger, vertrauen ihren Freunden weniger und fühlen sich von anderen stärker entfremdet. Doch in Maßen genutzt stärken digitale Netzwerke die realen Freundschaften sogar. Das bestätigt auch Sonja Lipke.
Es gibt auch viele Menschen, die erstmal vollkommen damit glücklich sind, einfach Menschen um sich herum zu haben, auch wenn man die jetzt gar nicht so im realen Leben trifft. Das kann dieses Gefühl der Einsamkeit auf jeden Fall sehr gut überbrücken. Die Frage ist nur, muss es dann nicht doch auch mal Möglichkeiten geben, sich wiederzusehen?
Das soziale Gefüge der Gesellschaft dünnt aus. Darum sind Menschen im mittleren Alter heute schon besonders betroffen. Sie haben zu wenig Verwandte. Viele sind bereits Einzelkind zweier Einzelkinder, also ohne Geschwister, Tanten, Onkel, Cousinen, Cousins, Schwägerinnen, Schwager, Nichten oder Neffen. Ganz allein müssen sie sich um ihre Eltern kümmern, was einsame Alte hervorbringt. Schon 2004 gehörten in Deutschland 8% der Erwachsenen in die Gruppe der Solos, Menschen ganz ohne Angehörige. Kontakte zu nahen Menschen, besonders von Angesicht zu Angesicht, nehmen in Industriegesellschaften messbar ab. Auch in Deutschland sind Familien noch immer sehr solidarisch. Eltern, Kinder und Großeltern leben zwar nicht mehr unter einem Dach, aber als multilokale Mehrgenerationenfamilie oft nah beieinander mit lebenslangen engen Bindungen. Großeltern kümmern sich um die Enkel, Eltern unterstützen Großeltern. Das ist mit Freiheitseinbußen und Belastungen verbunden, doch hat es gegenüber Freundschaftsnetzwerken einen entscheidenden Vorteil. Familiäre Beziehungen lassen sich nur schwer kündigen und man darf sich daneben benehmen. Nur in Gemeinschaft erwerben Menschen ein Verhalten, das auch die Gesellschaft insgesamt zusammenhalten kann. Freundlich und großzügig zu sein, weil das mit sozialer Akzeptanz belohnt wird, und Egoismus zu meiden, weil der unsympathisch macht und isoliert. Freundliche, nahe Menschen sind eine der wichtigsten Ressourcen der Stressbewältigung im Leben. Das hält auch den Körper gesund. 2010 wertete die amerikanische Psychologin Julianne Holt-Lunstedt die Daten von mehr als 300.000 Amerikanern aus. Ihr Ergebnis: sozial isoliert zu sein senkt die Lebenserwartung. Es ist so schädlich wie Alkoholismus oder 15 Zigaretten täglich und sogar doppelt so schädlich wie Fettleibigkeit. Dauerhaft Einsame leiden häufiger unter Erschöpfung, Entzündungen, Kopfschmerzen, Kreislaufstörungen oder hohem Blutdruck. krank durch Einsamkeit. Das ist ein subtiler Verschleißprozess, sagt Einsamkeitsforscher John Cacioppo in seinem Buch. Es fehlen körperliche Berührungen, Trost und Beruhigung. Die Selbstfürsorge lässt nach. Wenn man ganz allein ist, achtet niemand darauf, dass man täglich gesund kocht, sich an der frischen Luft bewegt, weniger raucht und trinkt, Medikamente nimmt und zum Arzt geht. Im Notfall ruft niemand Hilfe. Einsame brauchen dreimal länger, um einzuschlafen, und selbst wenn sie gleich viel schlafen, fühlen sie sich anschließend weniger erholt. Um ihrem Schmerz Linderung zu verschaffen, verfolgen Einsame viele Strategien. Nicht alle sind hilfreich. Fernseher an ist die häufigste Notlösung. Es folgen Musik hören, lesen, kochen, allein spazieren gehen. Doch so findet man keine neuen Freunde. Selbst Menschen, die sich wegen Stress im Beruf sozial isoliert fühlen, stürzen sich in noch mehr Arbeit, um den Schmerz zu betäuben. Der Fernsehredakteur Klaus Purkert legt heute viel Wert darauf, selbst ein guter Freund zu sein.
Ich habe sehr lange gebraucht, überhaupt dahin zu kommen, wo ich mir denke, ich kenne dieses Gefühl. Ich habe diese Angst vorm Alleinesein aus frühester Kindheit. Ich arbeite jetzt in meinem Erwachsenenleben dagegen. Und deswegen habe ich einen großen Freundeskreis und mache sehr viel und versuche mich einzubringen, sozial Engagement zu leben und auch von anderen geliebt zu werden.
Hedi Gerstung arbeitet heute als Therapeutin. Ihre schmerzvolle Kinderzeit im Heim hat sie in die Fähigkeit verwandelt, andere Menschen zu begleiten.
Ich habe 10 Jahre Therapie gemacht und das war eine Bemutterung.
Einsamkeitsforscher mahnen dringend ein politisches Umdenken an. Menschen brauchen Gelegenheiten, miteinander in Kontakt zu treten und etwas für sich und andere zu tun. Darum müsse die Politik mehr Geld zum Beispiel in Nachbarschaftsarbeit stecken. Janosch Schobin hat noch grundsätzlichere Forderungen.
Unsere Arbeitsmarktpolitik ist im Moment so gestrickt, dass sie von Leuten im Prinzip erwartet, dass sie für einen Job, egal wo in Deutschland, umziehen. Ob das klug ist, wage ich zu bezweifeln. Insgesamt würde ich die Forderung aufstellen, dass man unsere Sozialpolitiken immer auf die Frage, wie wirkt sich das eigentlich auf die sozialen Bindungen der Bürger aus, mitbefragen sollte.
Das war ein Feature von Susanne Billig und Petra Geist, eine Produktion aus dem Jahr 2016.
20 Uhr. Die Nachrichten.
Deutschland und Österreich wollen mit gemeinsamen Schritten für eine Entlastung des ständig wachsenden Transitverkehrs sorgen. Die Verkehrsminister Scheuer und Reichert einigten sich bei einem Krisentreffen in Berlin auf einen 10-Punkte-Plan. Er sieht unter anderem vor, den Verkehr stärker von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Der Tiroler Landeshauptmann Platter will allerdings an Fahrverboten auf Ausweichrouten im Raum Innsbruck sowie an der sogenannten Blockabfertigung an der Grenze festhalten. Diese Notmaßnahmen würden auch weiterhin gebraucht, erklärte Platter. Am Brenner habe der Verkehr enorm zugenommen. Er sei der mit Abstand am meisten belastete Übergang in den Alpen. In Deutschland ist die Temperatur erstmals seit Aufzeichnung der Messungen auf über 42 Grad gestiegen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wurden im niedersächsischen Lingen 42,6 Grad erreicht. Zuvor hatte eine Messstation bei Bonn schon 40,6 Grad gemeldet. Bereits damit wurde der gestern aufgestellte Hitzerekord für Deutschland übertroffen. Die extreme Hitzewelle führt zurzeit vor allem im Westen und Südwesten Deutschlands zu Höchstwerten.
Deutschlandfunk Kultur. Deutschlandrundfahrt.
Heute Spaziergänge mit Prominenten. Corbinian Frenzel ist mit dem Kabarettisten Horst Evers in Berlin-Kreuzberg unterwegs.
Ich mache leidenschaftlich gerne Sport, ist wirklich wahr. Aber mein Körper halt nicht. Er hat halt keine Lust oft. Also, er macht das nicht so. Und das ist sehr schwierig, weil wir da häufig auch dann am Diskutieren sind. Er ist auch so trotzig. Ich weiß nicht, wer solche Körper kennt. Also, er haut auch mal Sätze raus wie, nee, mach du mal deinen Sport, ich bleib hier liegen. Also da, oder sagen wir es einmal ruhig ganz direkt. Ich persönlich bin überzeugt, wenn ich einen anderen Körper hätte, ich könnte ganz anders aussehen. Ja.
Wir sind jetzt auf der Bergmannstraße in Berlin-Kreuzberg, ein touristischer Anziehungspunkt auch mittlerweile.
Lederhandel steht dran, aber ihre Spezialität sind Gürtel. Da gehst du rein und lässt dir einen Gürtel nach Maß sofort machen.
Hier steht aber auch am Fenster. Ihr genau. Gürtel nach Maß, bei uns sofort. Ja.
Und die sind sehr großartig. Also das ist wirklich...
Sind Sie da ein regelmäßiger Gast?
Jetzt nicht so regelmäßig, dass, also ich habe zweimal einen Gürtel dort gekauft.
Ja. Also lassen Sie mal ganz kurz guten Tag sagen. So, hier kommen wir rein. Man merkt das gleich am Geruch. Wir sind in einem Ledergeschäft.
Ja.
Und sehen auch die unterschiedlichsten Dinge, die es hier gibt. Ah, das haben wir verursacht. Taschen in allen möglichen Farben und natürlich wirklich ein ausgiebiges Gürtelsortiment. Wir machen gerade einen Spaziergang mit dem Kabarettisten Horst Evers und er hat uns gerade gesagt, dass das hier der schönste, der beste, der
Gürtelladen der Welt ist.
Ja.
Ich weiß, sind ein Lederhandel, genau.
Man sieht schon am Sortiment, Sie haben so einiges hier. Seit wann sind Sie hier in Kreuzberg?
40 Jahre.
40 Jahre.
Komm mit Herz hierher.
Wir haben gerade drüber gesprochen, das ist jetzt ja auch ein bisschen schwierig geworden in der Bergmannstraße, also viel Einzelhandel ist weg, eben auch durch Cafés vertrieben und so, weil da eben der Umsatz dann häufig besser ist. Aber bei Ihnen läuft es noch gut?
Ja, man sagt aber auch heute, man geht nicht mehr auf den Kudamm, sondern man geht in der Bergmannstraße. Ja. Also die kommen gerne hier alle in den Kiez her. Aber auch die auch mal hier gewohnt haben, die kommen auch immer wieder gerne hierher, mal zum Schlendern und so. Doch, doch.
Ja, vielen Dank. Sie haben uns in die Markthalle geführt, in die Markthalle Kreuzberg, die Meinecke-Halle.
Ja.
Und wir stehen vor einem Schlachter,
genau.
Der möglicherweise veganfreie Wurst hat.
Der garantiert veganfreie Wurst hat. Er schreibt es nur nicht so aus. Also das Erstaunliche war, dass es mir wiederum in Franken passiert. Als ich da unterwegs bin, da bin ich an einer Landfleischerei vorbeigekommen. Die haben halt in ihrem Schaufenster ein großes Schild, auf dem stand tatsächlich veganfreie Wurst. Wie so oft, dass ich es erst auch gar nicht gemerkt habe. Daran vorbei und dachte nur, mein Gott, das Wort ist zu lang. Irgendwas stimmt mit dem Wort nicht. Bin zurückgegangen und habe dann gesehen, da steht wirklich veganfreie Wurst. Bin dann eben rein und die Metzgersfrau war wirklich total zugänglich. Die war ganz ehrlich gesagt, ja, die haben es eigentlich aus Scherz aufgehängt, ursprünglich. Weil auch dort in Franken ist es eben immer häufiger gewesen, dass Leute reinkamen, die gefragt haben, was haben sie denn so an veganen Sachen da? Und als Fleischerei ist es ihnen auf die Nerven gegangen. Sie fanden es irgendwie blöd und haben deshalb irgendwann das Schild aufgehängt. Aber seit sie das Schild haben, veganfreie Wurst, ist die Nachfrage nach dieser veganfreien Wurst halt immer größer geworden. Es sind immer mehr Leute, die genau das haben wollten. Und mittlerweile ist es tatsächlich eben so, sie sind dann noch drauf eingegangen, sie haben zwei Stapel direkt nebeneinander liegen und sie sagt, es ist exakt die gleiche Wurst. Genau das eine ist die Yachtwurst, wie sie immer da lag. Und daneben die gleiche Wurst, an der steht halt veganfrei und von der verkaufen sie halt das Dreifache. Wo sie auch meint, ja, das nimmt jetzt mal so hin. Sie hat auch überlegt, warum ist das so? Wahrscheinlich, weil die Leute dann auch denken, ja, das ist so eine Zusatzqualifikation der Wurst, dass sie neben allem anderen eben auch noch veganfrei ist. Ja. Und viele fragen eben auch, kann die nicht doch Spuren von Veganen enthalten? Wo sie sagen, nee. Das ist so.
Keine Sorge. Sie haben ja auch nicht nur eben Ihr Bühnenprogramm und Ihre kleinen Erzählungen, sondern haben ja auch mittlerweile drei Bücher geschrieben.
Drei Romane. Es gibt viele Bücher mit Geschichten.
Genau. Und drei Romane.
Und drei Romane dazu, ja.
Und da muss man ja schon mit längerem Atem rangehen als aus der Situation heraus.
Ich überlege sehr, sehr lange vorher, welchen Roman ich schreibe, welche Geschichte ich schreibe. Es gibt immer wirklich immer eine ganze Reihe von Geschichten, die möglich sind, die mich eigentlich interessieren würden. Aber es gibt da mehrere Stufen vorher. Also erstmal versuche ich überhaupt, mir selbst klarzumachen, was will ich eigentlich erzählen, wenn ich es erzähle. Dann schaue ich, gibt es Personen in dieser Geschichte, die eine Entwicklung durchmachen können? Weil das ist ja letztlich das Eigentliche, was man erzählt, die Entwicklung von Menschen, von Personen, die am Ende des Romans anders sind, als sie vorher waren. Wenn ich das dann alles habe, dann bin ich irgendwann so weit, dass ich dann dem Verleger davon verrate, dass ich über sowas nachdenke, der das natürlich immer super findet und sagt, oh toll, wir machen ein Buch. Und dann lasse ich mir aber immer noch mal so 2-3 Monate Bedenkzeit geben, wo ich dann anfange zu schreiben und einfach auch einmal den Anfang des Buches meistens schreibe und dann versuche ein oder zwei Kapitel aus der Mitte, um zu sehen, wie geht es von der Hand, wie komme ich damit klar. Viele Projekte sind an der Phase schon gescheitert. Also sicherlich mehr als die drei Romane, die ich dann tatsächlich geschrieben habe. Aber wenn es dann hinhaut, dann fange ich dann richtig an zu arbeiten. Und dann gibt es irgendwie noch die Krisen, wo man zwischendrin denkt, das ist alles furchtbar und ich hätte es nie anfangen dürfen. Mhm. Aber da ist es dann zu spät, um es abzubrechen. Und das ist eigentlich das Besondere oder die besondere Arbeit, diesen Moment zu überstehen und da durchzukommen.
Damit wir Zeit haben, zum Friedhof zu gelangen in der Bergmannstraße hier, über den wir gleich flanieren, haben wir einen nächsten Musiktitel. Der ist von Ihrem Kabarettkollegen Manfred Maurenbrecher.
Genau.
Und zwar welcher Titel?
Das alte Fahrrad habe ich ausgewählt. Er hat natürlich viele ganz, ganz großartige Songs, aber den habe ich jetzt in dem Falle ausgewählt, weil ich normalerweise sowieso in der Stadt viel mit dem Fahrrad unterwegs bin. Noch mehr als zu Fuß eigentlich.
Da schiebt ein Mann sein altes Fahrrad durch den Regen und den Wind. Man sieht dem Mann und seinem Fahrrad sofort an, dass sie Freunde sind. Kann sein, der Mann und das alte Fahrrad wissen gar nicht mehr wohin. Da schiebt ein Mann sein altes Fahrrad und die Hoffnung hört nicht auf.
Wir sind jetzt, deswegen rede ich auch etwas bedächtiger, an einem Ort der Stille, einem der Friedhöfe an der Bergmannstraße.
Es ist immer wieder toll, auch das mache ich wahnsinnig gerne. Ich gehe irrsinnig gerne über Friedhöfe. Jetzt, das sind keine 5 Minuten, geht man auf einen Friedhof und man ist auf einmal praktisch in einer ganz anderen Atmosphäre. Also das Verhalten der Leute auf einem Friedhof verändert sich. Das kann ich guten Gewissens sagen, weil ich tatsächlich Friedhöfe in allen Städten auf Tour überall immer sehr gerne aufsuche. Das funktioniert überall, als würde man durch ein Portal gehen. Das ist etwas, was mir nach wie vor sehr gut gefällt, was ich sehr mag, wo man sich sehr schnell sammeln kann, auch seine Gedanken sortieren, wenn man über so einen Friedhof geht. Das ist wirklich sowas wie eine kleine Oase in der Stadt, immer und überall. Mehr noch als im Park.
Und
also, weil auf Friedhofen wird natürlich auch nicht gegrillt.
Wir kommen ja auch gerade entlang an großen Familiengräbern, also richtig portalartige.
Das ist hier der Dreifaltigkeitsfriedhof in der Bergmannstraße, wo natürlich auch richtig berühmte Menschen mit großen Gräbern sind.
Wir verlassen diese Idylle des Friedhofs an der Bergmannstraße und bewegen uns gleich in Richtung urbaner Dschungel, Gneisenaustraße, U-Bahnhof. Wir gehen erstmal runter in den U-Bahnhof Gneisenaustraße. Ja. Denn Sie sind neben dem passionierten Spazierengehen und dem passionierten Fahrradfahren auch gerne in der U-Bahn.
Ich verbringe tatsächlich viel Zeit in der U-Bahn.
Es rauscht jetzt gewaltig, dass es genau das, was passiert, wenn man eben in den Berliner Untergrund absteigt. Ja. Wir steigen mal nicht in die U-Bahn ein. Sondern setzen uns vielleicht einfach kurz hin.
Ja.
Dann.
Genau, ich verbringe viel Zeit in der U-Bahn und in der Tat nicht nur in der Berliner U-Bahn, also überhaupt im Nahverkehr überall in Deutschland. Das war ja früher, da war es auch viel komplizierter noch, das muss man zugeben, wo ich dann auch immer gesagt habe, dass andere Leute machen Kreuzworträtsel, um fit im Kopf zu bleiben. Ich versuche, die öffentlichen Nahverkehre der großen Städte zu verstehen. Das alles ist durch die Apps mittlerweile natürlich viel, viel einfacher geworden.
Sie haben Publizistik studiert zuerst?
Genau.
Und zuerst. Später auch auf Lehramt?
Ich habe im Wesentlichen gewechselt. Das kann ich an der Stelle ruhig nochmal erzählen. Weil die Publizisten waren damals ja in Langwitz. Die waren ausgegliedert. Und da fährt ja keine U-Bahn hin. Da musste man mit dem Bus, man musste sogar noch umsteigen von der FU. Immer wieder hin und her. Und im Wesentlichen habe ich mein Studienfach gewechselt, weil ich nicht mehr so viel mit dem Bus fahren wollte.
Aber das ist wahrscheinlich auch ein Zeichen, dass das Studium für Sie insgesamt dann auch nicht so wichtig und lebensbestimmend war.
Sie hörten Spaziergänge mit Prominenten. Corbinian Frenzel begleitete den Kabarettisten Horst Evers durch Berlin-Kreuzberg. Fotos vom Spaziergang finden Sie auf unserer Internetseite deutschlandfunkkultur.de. Diese Sendung ohne Musik gibt es auch in unserer App, DLF Audiothek.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
15 Uhr, die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks. Unionsfraktionsvize Linnemann versucht, den Zündstoff aus der Debatte über die schlechten Deutschkenntnisse von Grundschülern zu nehmen. Es gehe ihm nicht darum, Kinder auszuschließen, vielmehr wolle er deutschlandweit verbindliche Sprachtests mit Konsequenzen. Als Beispiel nannte er das Hamburger Modell. Dort machen Kinder ab 4 Jahren einen Sprachentest. Wer nicht besteht, muss verpflichtend in die Vorschule. Am Freitag viel Sonnenschein. Soweit die Nachrichten, es ist 15.04 Uhr. Die Verkehrsmeldungen. Soweit die Verkehrsübersicht.
Bayern 2, Radiowissen.
Im Studio begrüßt Sie Florian Kummert.
Menschen, Mythen, Religionen. Jeden Mittwoch in Radiowissen auf Bayern 2.
50 Dinge. Das ist alles, was Joachim Glöckner noch zum Leben braucht. Manchmal sind es auch weniger, schreibt er in seinem Buch »Der kleine Minimalist«. Glöckner hat seinen Besitz, sein Leben radikal entrümpelt. Und nun passt tatsächlich alles in einen Rucksack. Und Glöckner fühlt sich freier, leichter, zufriedener. Zum Minimalisten wurde er, als er nach der Katastrophe in Tschernobyl begann, als Energieberater für Unternehmen zu arbeiten. Nachhaltigkeit im Beruf, aber Konsum im Privatleben, das passte für Glöckner irgendwie nicht zusammen. Und so begann er, auf Dinge zu verzichten. Er verkaufte oder verschenkte Dinge, die er 1-2 Jahre lang nicht genutzt hatte. Und so leerte sich nach und nach seine Wohnung. Unnötigen Ballast abwerfen. Das bestimmt nicht nur das Leben von Joachim Glöckner. Die Suche nach dem einfachen Leben ist eine, die viele Menschen beschäftigt. Stefan Daltrop gibt nun philosophische Impulse zum einfachen Leben.
Simplex est sigillum veri. Das Einfache ist das Siegel des Wahren. Anders gesagt, was wahr ist, ist einfach. Doch wie ist diese altehrwürdige Weisheit zu verstehen?
Das zentrale Element eines einfachen Lebens ist eine annehmende, dankbare Haltung. Aus dieser Haltung heraus kann man das Leben in aller Freiheit gestalten. Man schreibt dem Leben nicht in allem vor, wie es zu sein hat, sondern lässt das Kräftespiel des Lebens gewähren und fügt sich darin ein.
Das heißt nicht, dass man sich willfährig den Dingen überlässt, so dass diese einen mal hierhin, mal dorthin treiben.
Man denke an Regungen wie Wut oder gar Hass. Gäbe man sich ihnen einfach hin, würde man Elend und Unglück hervorbringen und langfristig so viel Leid erzeugen, dass man ganz sicher nicht dankbar dafür sein könnte.
Die Dinge nehmen, wie sie sind. Das ist das zentrale Motiv des einfachen Lebens. Das Leben annehmen, es bejahen. Wer das beherzigt, will damit auch ausdrücken, was er unter einem guten Leben versteht. Er nimmt also eine Haltung zu dem Leben als Ganzes ein. Und genau darin liegt die philosophische Dimension des vielgerühmten einfachen Lebens.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 472. Frau Hein ist Pflegeberaterin. Von ihr kann man sich beraten lassen, was man machen soll, wenn man pflegebedürftig wird. Und zu ihr kommen auch die Angehörigen von Pflegebedürftigen. Da, wo sie ihr Büro hat, war früher ein Geschäft, aber 2019 war ihr Büro Ende Juni schon geschlossen, weil sie Urlaub machte. Hinter dem Haus, in dem sie ihr Büro hat, hat sie am Ende einer Sandstraße ein niedriges Häuschen, in dem 5 ältere Damen leben, die lange ihre Kundinnen in ihrer Pflegeberatung gewesen sind. Sie leben da in einer Wohngemeinschaft und werden von 2 osteuropäischen Pflegekräften betreut, die aber immer wieder wechseln, weil sie nur vorübergehend in Deutschland sein können. Die meisten kommen aus Polen und sind nur jeweils einen Monat in Deutschland und einen Monat zu Hause, wo sie vielleicht selber auch einen Pflegefall haben. Bei einer Senioren-WG ist es normalerweise so, dass eine Gruppe von alten Leuten alles selber organisiert. Sie suchen sich eine Wohnung, die einer von ihnen als Hauptmieter mietet und die anderen sind dann seine Untermieter. Aber für diese 5 Damen wird alles von Frau Hein organisiert. Sie sind aber auch selber noch aktiv und kochen sich ihr Mittagessen selber. Zu Mittag essen sie zu 7 mit den beiden Pflegekräften zusammen. Ehe sie anfangen zu kochen, sitzen sie zu 5 vor dem Fernsehapparat. Aber sie konzentrieren sich nicht auf das Fernsehprogramm. Manche scheinen nicht ganz wach zu sein und andere lösen Kreuzworträtsel. Die junge Dame vom Bayerischen Rundfunk, die Autorin dieser Sendung, macht sich Sorgen, wie ihre Eltern leben wollen, wenn sie mal alt sind. Ihre Mutter heißt Anja. Sie ist Anfang 50, hat ein Haus in einer ländlichen Gegend am Stadtrand von Berlin geerbt und gehört zu einem Chor. Wenn sie über 60 ist, will sie ihren Lebensabend genießen. Sie will viel reisen machen und viel lesen. Aber irgendwann wird sie wohl auch pflegebedürftig werden. Nach der Statistik wird sie ihren Mann um 5 bis 6 Jahre überleben und mit 73 Jahren sterben. Aber sie will die letzten Jahre ihres Lebens nicht als Witwe in einem Pflegeheim verbringen. Sie will in dem Haus, das sie geerbt hat, wohnen bleiben, aber da könnte sich ihre Tochter nicht von München aus um sie kümmern. Sie hat jetzt schon Schwierigkeiten mit den Knochen. Falls das mal wirklich schlimm werden sollte, könnte sie in ihrem Haus nicht mehr die Treppen steigen. Aber wegziehen will sie auf keinen Fall. Deshalb ist sie auf die Idee gekommen, da wo sie jetzt wohnen, ein Haus zu bauen, in dem man keine Treppen zu steigen braucht und sich auch im Rollstuhl gut bewegen kann. Dann könnten sie ihr Haus vermieten und in dieses neue Haus einziehen, brauchten also nicht wegzuziehen, sondern könnten bleiben, wo sie sind. Finanziell wäre das aber schwierig. Ihr Mann ist nicht fest angestellt und hat fast nie Beiträge zur Rentenversicherung zu bezahlen brauchen. Deshalb bekommt er als Rentner vielleicht nur 400 Euro im Monat. Leben kann man davon nicht, auch wenn man ein Haus hat und deshalb keine Miete zu bezahlen braucht. Sie haben 2 Töchter, aber mit ihnen zusammenwohnen will sie nicht. Die 20 Jahre von deren Geburt bis zum Ende der Pubertät hätten ihr gereicht. Außerdem sagen 70% derjenigen, die Angehörige pflegen, dass Pflege und Beruf nur schwer zu vereinbaren sind. Für viele ist das eine so große Belastung, dass sie ihre Arbeitszeit reduzieren müssen. Frau Heim ist bei ihren Eltern zu Besuch und fährt mit ihrer Mutter zu Frau Hein, um sich beraten zu lassen. Die zeigt ihnen erstmal, wie die 5 älteren Damen dort leben. Jede hat ihr eigenes Zimmer, aber das Badezimmer müssen sie sich teilen. Jede hat ihr Zimmer selber eingerichtet. Frau Pose hat vor die großen Fenster, die bis zum Fußboden reichen, Vorhänge aus ihrem alten Schlafzimmer gehängt und hat sich auch ihren Fernsehapparat und eine Stehlampe mitgebracht. Das erinnert sie an früher. Das war die Übungsaufgabe zur Nummer 472. Danke.